Ich weiß, dass ich mit dem, was ich gleich sagen werde, uns heute Morgen hier mindestens in zwei große Lager spalten werde. Das ist vielleicht ein etwas unglücklicher Start für eine Predigt, aber trotzdem, es ist nötig. Die einen werden anerkennend und bestätigend mit dem Kopf nicken, die anderen werden die Arme verschränken und sich ablehnend zurücklehnen. Und zwar ist das die Behauptung, Campen ist kein richtiger Urlaub. Campen ist kein richtiger Urlaub. Also davon bin ich überzeugt. Also versteht mich bitte recht. Versteht mich bitte recht. Ich meine jetzt nicht diese halb luxuriösen Campingausflüge mit privatem Sternekoch, wo dann das Restaurant in 3 Minuten Laufweite ist mit eigenem Spa-Bereich und 4-lagigem Klopapier. Nein, ich meine richtig campen. So mit allem drum und dran, ohne fließendes Wasser und Strom und Restaurants, wo man noch sein Essen erjagen muss. Nein, das vielleicht nicht gerade, aber so ein richtiger, handfester Campingurlaub, beziehungsweise Campingtour, Urlaub ist es ja nicht. Also es waren einer der härtesten 2 Wochen, wo ich im Rahmen des Praktikums auf der Bibelschule mit einer Truppe von ungefähr 30 Jugendlichen aus ganz Deutschland eine Kanutour in Polen gemacht habe. Und ich glaube, ich habe es schon öfter erwähnt. Die Kanutour in Polen war deshalb hart, weil wir in Polen auf einem Fluss unterwegs waren, der so ziemlich wie in der Wildnis war. Da war kein Ort weit und breit. Wir waren total auf uns gestellt. Kälte, Dreck, Schweiß, den ganzen Tag rudern, viel Arbeit, bis das Essen endlich mal wenigstens einigermaßen genießbar war. Und dann, hat es dann richtig eingeregnet und dann waren die ganzen Outdoor-Kenntnisse gefragt, in diesem Nieselregen morgens früh um 6:30 erstmal Holz einzusammeln, Holz zu spalten und irgendwie ein Feuer daraus zu machen. Also das war wirklich heftig. Nicht nur einmal habe ich mir einen Kanister mit Benzin gewünscht. Ich hatte den Eindruck, geruchstechnisch, so am Ende der 2 Wochen, haben selbst die Insekten das Interesse an uns verloren und ließen uns immer mehr in Ruhe. Und dazu kam, dass ich erst 2 Monate verheiratet war. Und ich hatte so extrem Heimweh nach Hause, dass ich schon richtig Bauch und Hals und Kopfweh und Herzweh bekommen habe. Also ich wollte einfach nur nach Hause. Ich habe dann mitten im Nirgendwo irgendwelchen total betrunkenen Polen, habe ich gesagt, ich müsste dringend mal nach Deutschland telefonieren, ob ich ihr Handy ausleihen dürfte. Sie sagten ja, aber nur unter der Bedingung, dass ich mittrinke. Aber ich habe mich trotzdem erfolgreich dagegen gewehrt. Ich sehnte mich auf dieser Kanutour am Ende nur noch nach meinem Zuhause. Endlich Tanja wieder in die Arme schließen und ausgiebig und lange duschen. Nicht mit irgendwelcher Bio-Seife im kalten See. Ich sehnte mich nach Hause, aber die Reihenfolge schon auch anders. Erst duschen, dann umarmen. Lisa Chan zieht aus ihren eigenen Camping-Erfahrungen in ihrem Buch Du und ich in Ewigkeit folgenden Vergleich. Wir sind auf einem Campingausflug. Es dauert vielleicht 70 oder 80 Jahre, aber genau das ist es. Die Welt ist nicht unsere Heimat und obwohl wir ziemlich gut zurechtkommen können und es uns bis zu einem gewissen Grad hier gefallen kann, wird nichts uns so viel Freude bereiten wie die Heimkehr in unser wahres Zuhause. Völlig gereinigt zu werden von einem lebenslangen Kampf mit der Sünde und dem Dreck dieser Welt. Tatsächlich mit Gerechtigkeit bekleidet zu werden und endlich in die Arme Jesu zu fallen. Wir haben uns letzte Woche mit dem Himmel auseinandergesetzt und wir sind der Frage oder der Behauptung nachgegangen, den Himmel gibt's echt. Was sagt uns die Bibel, was sagt uns Gottes Wort über den Himmel? Und ich hatte den Eindruck, so in der vergangenen Woche, Es wäre wirklich schade, wenn wir da anhalten würden und zu einem anderen Thema übergehen. Ich möchte uns einladen, dass wir heute in der Predigt uns noch einmal Gottes Wort nähern, es auf uns wirken zu lassen und zu schauen, welche Auswirkung hat das denn, wenn ich im Licht des Himmels lebe? Letzte Woche ging es um die Freude an dem Himmel, Heimweh zu wecken, Begeisterung zu wecken, einen kleinen Lichtstrahl von dem, was uns erwartet, zu erfassen. Heute geht es darum zu gucken, welche Auswirkungen hat das denn auf unser Leben? Was bedeutet das? Wie beeinflusst mich das Verständnis vom Himmel? Wie kann es mich beeinflussen? Und wenn es das nicht tut, was kann ich tun, damit es zu einem wirklichen Leben im Licht des Himmels wird? Und ich habe uns heute, es ist keine umfassende Liste, aber eine Auswahl von 4 Punkten mitgebracht, die ich für maßgeblich halte, wenn es um das Verständnis des Himmels geht. Und im Predigtflyer sind diese 4 Punkte noch einmal aufgeführt, zum Zuhause nachlesen und nochmal nachvollziehen, drüber nachdenken. 4 Punkte, die ich ungeheuer wichtig finde, die uns in der Bibel begegnen, welche Auswirkungen der Blick auf den Himmel für die Leute hier auf der Erde, für das Hier und Jetzt, für das Leben auf dieser Erde, bis wir eben den Himmel erreichen, haben können. Der erste Punkt, der erste große Themenbereich, den ein Leben im Licht des Himmels mit sich bringt, ist Freude und Hoffnung. Ich lese dazu einen Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10. Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Vers 20. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen, freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Was war passiert? Die Situation war folgende: Jesus hatte seine Jünger ausgesandt und sie haben ein Stück vom Himmel erlebt. Sie haben erlebt, wie das Reich Gottes, wie die Autorität von Jesus durchgedrungen ist zu Menschen. Sie haben erlebt, wie böse Geister, so wie es hier in diesem Bibelvers heißt, von Menschen weggegangen sind. Dass Menschen echte Befreiung erlebt haben von Zwängen, von Ängsten, von Nöten, von der Herrschaft der Finsternis. Eben ein Stück vom Himmel. Dein Wille geschehe, beten wir ja im Vater unser, wie im Himmel, so auf Erden. Und die Jünger hatten das ein Stück weit erlebt und sind völlig begeistert und sagen: Mensch, das, was hier passiert ist, das ist ja wie der Himmel auf Erden. Und Jesus sagt: Freut euch nicht darüber, freut euch viel, viel mehr darüber, dass eure Namen aufgeschrieben sind im Himmel. Und in anderen Übersetzungen heißt es hier: im Buch des Lebens. Von welchem Buch spricht Jesus hier? In Offenbarung Kapitel 20 wird uns berichtet, wie beim großen Endgericht Bücher aufgetan werden. Das bedeutet einfach, dass Gott sieht und weiß, wie dein Leben gelaufen ist. Es werden Bücher aufgetan, die Menschen werden gerichtet nach dem, wie sie gelebt haben. Und dann wird nämlich noch ein anderes Buch geöffnet, das Buch des Lebens. Und wer da aufgeschrieben ist, der ist Bürger von Gottes neuer Welt und dem neuen Jerusalem, so wie es in Kapitel 21 in der Offenbarung dann beschrieben wird. Dieses Buch des Lebens ist also ein Bürgerverzeichnis für das neue Jerusalem. Und Jesus sagt hier in Lukas 10, darüber sollt ihr euch freuen, dass eure Namen aufgeschrieben sind im Buch des Lebens. Das soll die Quelle eurer Freude sein. Seid begeistert davon. Es gibt ja dieses Sprichwort: Vorfreude ist die beste Freude. Oder man sagt das Kindern so: Vorfreude ist die beste Freude. Komm, lass es noch ein bisschen früh genug schon mal ein Weihnachtsgeschenk andeuten, damit die Vorfreude so richtig zur Entfaltung kommt. Im Zusammenhang mit dem Himmel stimmt das aber einfach nicht. Die wahre Freude erwartet uns erst noch. Das echte Highlight kommt noch. Wir werden uns eines Tages fragen, warum wir nicht mehr über den Himmel nachgedacht haben. Wir werden uns eines Tages fragen, wieso habe ich nicht mehr im Licht des Himmels gelebt? Weil da Tag für Tag, jeder Augenblick alles übertrumpfen wird, was wir hier erleben. Es wird unsere Vorstellungskraft sprengen, ungetrübte Beziehungen, Jesus in die Arme fallen, Gottes neue Schöpfung in vollen Zügen genießen, Feste feiern, Entdeckungen machen, diese neue Erde kennenlernen, Menschen aus allen Zeiten der Geschichte treffen, die Ewigkeit mit Gott verbringen. Bei mir löst das Freude aus. Freude. Neben Freude ist aber auch Hoffnung eine klare Auswirkung davon, wenn man im Licht des Himmels lebt, wenn man ganz klar mit dem Himmel rechnet. Ich habe letzte Woche bereits erwähnt, wie wir auf Hoffnung gegründete und fixierte Menschen sind. Das, was du von der Hoffnung erwartest, wird dein Alltag bestimmen. Es gibt eine kleine Geschichte, ein Bild, das mir geholfen hat, das zu verstehen. Stellen wir uns einmal zwei Arbeiter vor. Beide Arbeiter bekommen den Auftrag, ein Jahr lang eine völlig stumpfsinnige Arbeit zu tun. Einfach nur den ganzen Tag irgendwelche Schrauben reindrehen zum Beispiel. Völlig einfach nur immer das Gleiche in einem Zimmer, das nur von einer Neonröhre beleuchtet ist, schlecht belüftet, Radio ist verboten, MP3-Player sowieso. Also ein ganz düsterer, ekliger Raum, wo sie ein ganzes Jahr lang eine stumpfsinnige Arbeit machen müssen. Der eine ist völlig frustriert, macht ein paar Tage diese Arbeit und auch in der Nacht dreht der Arm immer weiter und irgendwann fragt er seinen Kollegen und sagt, du, boah, diese Arbeit ist ja echt furchtbar, oder? Und der andere strahlt übers ganze Gesicht und sagt, nein, wieso denn? Das macht doch Spaß. Das ist doch genial. Guck mal hier, eine Schraube, noch eine Schraube, genial. Ist doch super. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich freue mich schon auf morgen. Der Unterschied besteht darin, dass dieser zweite Kollege einen Vertrag unterschrieben hat. Wenn er ein Jahr lang diese Arbeit macht, bekommt er 1 Million Franken. 1 Million Franken. Die Hoffnung und die klare Perspektive auf den Lohn verändert sein Erleben in diesem Räumchen. Bei dieser stumpfsinnigen Arbeit. Hoffnung prägt unseren Alltag. Und deswegen betet Paulus für die Epheser in Kapitel 1, Vers 18, Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 18, er, also Jesus, öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem Volk gehören. Paulus sagt, mir ist das wichtig, das ist der Inhalt meines Gebets. Er sagt, ich bete darum, dass ihr das versteht, dass euch die Augen des Herzens aufgehen, damit Hoffnung Platz hat. Hoffnung ist in der Bibel kein philosophisches Konstrukt, irgendwie ein schönes Wort. Die Bibel spricht immer wieder von der lebendigen Hoffnung. Und ich habe lange Zeit nicht verstanden, was sie damit meint. Wieso lebendige Hoffnung? Weil das biblische Verständnis von Hoffnung auf eine Person gegründet ist. Und weil diese Person lebt, haben wir eine lebendige Hoffnung. Und diese Person ist Jesus. Weil Jesus lebt, wird das eintreffen, was er versprochen hat. Eine lebendige Hoffnung. Es ist eine Hoffnung, die sogar durch das Leid, das wir hier erleben, durchträgt. Im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 18 heißt es, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Meint Paulus das, was er da sagt? Wir müssen mal einen Augenblick über diesen Satz nachdenken, was Paulus da sagt. Jeder der echten Schmerz erlebt hat, muss stutzig werden bei diesem Satz. Jeder, der einen echten Verlust erfahren hat, wird hellhörig, wenn er diesen Vers liest. Jeder, der weiß, was für ein Schmerz es bedeutet, eine geliebte Person zu verlieren. Und ich weiß, hier in diesem Raum sitzen Leute, die das wissen. Ich weiß, ihr kennt das. Ihr kennt das, wenn Trauer einem die Luft zum Atmen abschnürt. Wenn Trauer so massiv ist, dass man irgendwann keine Tränen mehr hat und nicht mehr weinen kann. Eine Trauer, die so stark ist, dass der Körper Ablenkungsmechanismen selbstständig einleitet, weil er dieses Ausmaß an Trauer nicht verträgt. Wer diese Trauer erlebt hat, muss stutzig werden, weil Paulus sagt, dass sie nicht mal ins Gewicht fallen im Vergleich zum Himmel, im Vergleich zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Nicht ins Gewicht fallen, das bedeutet, das ist auf der Waage überhaupt nicht erkennbar. Das ist nicht ein Milligramm, die Nadel schlägt überhaupt nicht aus im Vergleich zur Herrlichkeit. Was bedeutet das denn? So gesehen wird jeder Schmerz eigentlich zu einem Hinweisschild auf den Himmel. Und er lässt mich erahnen, wie groß die Herrlichkeit sein muss, wenn dieser heftige Schmerz, den ich jetzt gerade empfinde, noch nicht einmal die Nadel zum Ausschlagen bringt. Schmerz, Trauer, Not erinnert uns jedes Mal an den Himmel. Und wir dürfen wissen, die Herrlichkeit wird um so viel höher sein, dass wir sagen, ach, das fällt überhaupt nicht ins Gewicht. Darüber brauchen wir gar nicht sprechen. So genial. Freude und Hoffnung als Konsequenz eines Lebens im Licht des Himmels. Der zweite große Bereich ist ein neues Verhältnis zum Tod. Philipperbrief, Kapitel 1. Philipperbrief, Kapitel 1, die Verse 21 bis 23. Da schreibt Paulus, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Was? Sterben ist für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem besser. Diese Verse, darüber stolpere ich jedes Mal. Das ist ein Leben im Licht des Himmels, das Paulus sagt, ich habe ein völlig anderes Verhältnis zum Thema Tod und Sterben. Ganz anders. Die Kirchengeschichte ist vollgestopft mit Beispielen von Leuten, die dem Tod ins Auge gesehen haben und gesungen haben. Es wird berichtet, die ersten Christen, also so um die im 3. und 4. Jahrhundert nach Christus, wo diese massiven Verfolgungen, also 2. und 3. Jahrhundert, so ist es eigentlich korrekt, wo diese massiven Verfolgungen der Christenheit waren, dass sie zu Hunderten in die Arena gesperrt, geworfen worden sind und dann wilde Tiere auf sie losgelassen worden sind. Es wird berichtet, dass sie gesungen haben. Und ein Kaiser schreibt in einem Brief und sagt, und es ist völlig ratlos und er sagt, ich verstehe das nicht. Je mehr wir diese Christen verfolgen, desto mehr Christen sind in meinem Reich. Er sagt, ihr Blut ist wie eine Saat, die ausgestreut wird und die einfach eine vielfache Frucht bringt. Weil die Leute in der Arena gesehen haben, wie diese Menschen gestorben sind. Ich habe hier ein Buch mitgebracht, das nichts für schwache Nerven ist. Jesus Freaks heißt dieses Buch. Es hat nichts mit der Denomination zu tun. Und dieses Buch berichtet von vielen, vielen Märtyrern und berichtet ihr Ende, wie sie gestorben sind. Es ist hochinteressant, hier einmal drin zu blättern und sich das einfach mal anzuschauen, wie, welches Verhältnis Christen im Blick auf den Himmel zum Thema Tod haben. Es ist faszinierend. Ich möchte das wärmstens empfehlen, ist nicht geeignet unter 16 Jahren. Christen haben ein neues, verändertes Verhältnis zum Tod. Lasst mich das mit einem Beispiel deutlich machen. Emily Kimpel war ein 5-jähriges Mädchen und bei ihr wurde Krebs festgestellt. Und jedes Mal, wenn sie ins Krankenhaus kam und der Arzt sagte ihr, dass sie sterben müsste, begann sie zu weinen. Und die Eltern, die gläubig waren, überlegten, wie können wir unserer Tochter ein anderes Verständnis vom Tod beibringen. Und so, eines Nachmittags, rief dann die Mutter die ganze Familie zusammen und sagte, Emily, geh du mal bitte in dieses Zimmer. Und sie ging in ein anderes Zimmer und dann machten sie die Türe zu. Und dann sagte die Mutter zu der Familie, und jetzt geht einer nach dem anderen durch diese Türe zu Emily. Und dann, wirklich, die Türe ging auf, der Bruder ging rein, Türe hinter sich zu. Kurze Zeit später ging die Türe auf, die Schwester kam rein, Türe wieder zu. Und so erlebte Emily, was es eigentlich mit dem Tod auf sich hatte. Und sie erlebte dieses veränderte Verhältnis zum Tod. Der Tod ist nicht mehr diese düstere Sackgasse, sondern für Christen, die im Licht des Himmels leben, ist der Tod eine Türe. Und Emily hat das verstanden. Und auf einmal wurde sie fröhlich. Und sie weinte nicht mehr, wenn sie gesagt bekam, dass sie sterben würde. Der Tod wird für Christen zu einem Übergang. Denn die Bibel macht deutlich, das ewige Leben beginnt schon jetzt. Ich möchte an dieser Stelle nicht irgendwie ein romantisches Verhältnis zum Thema Tod predigen. Der Tod ist schrecklich und es ist eine Trennung und er schmerzt. Und die Bibel sagt nicht umsonst, dass das ein Feind ist. Es ist ein Feind und es fühlt sich falsch an. Und wir dürfen von ganzem Herzen trauern, wenn Menschen sterben. Und doch wird sich eine Beerdigung von einem Menschen, der Jesus kannte, von der ihn nicht kannte, total unterscheiden. Total. Ein erneuertes Verhältnis zum Tod. Der dritte große Bereich sind veränderte Prioritäten des Lebens. Ein Leben im Licht des Himmels bringt veränderte Prioritäten mit sich. Und ich lese uns dazu einen Bibeltext aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, die Verse 1 und 2. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Wenn ich das so lese, dann stelle ich mir sofort die Frage, woran erkennen Menschen, dass ich wirklich mit dem Himmel rechne? Sieht man das meinem Lebensstil an, dass ich den Himmel für real und wahr halte, dass ich darauf zugehe? Was lässt meine Kinder sagen, Papa lebt für den Himmel? Wie drückt sich das aus? Und dabei ist es ja völlig normal, dass wir Entscheidungen treffen, die von außen belächelt werden. Dass wir Entscheidungen treffen, ob sie nun wirtschaftlich sind oder irgendwie anders geartet, dass Menschen von außen sagen, das ist ein bisschen weltfremd. Da sage ich ja, im positiven Sinne. weil es den Himmel echt gibt, weil ein Leben im Licht des Himmels die Prioritäten neu ordnet. Dinge, die früher eine Bedeutung hatten, die werden auf einmal unbedeutend und andersherum. Als der Wunsch klar wurde, dass wir hier in die FIG Teilingen gehen wollen, was hatte ich Diskussionen mit Christen aus verschiedenen Gemeinden, aus unserer eigenen Gemeinde, meine besten Freunde, die kamen zu mir und sagten, Boris, also ich muss mit dir drüber reden, überlegst dir gut, das ist doch voll das Risiko und das Haus und überhaupt und überleg mal und so. Und ich weiß noch ganz genau, wir saßen bei einem gemeinsamen Essen im Restaurant mit meinen Kumpels, mit meinen Freunden. Und irgendwann habe ich gesagt, Jungs, entschuldigt, aber wieso muss ich, wenn ich Gott gehorsam sein will und seinem Ruf folgen will, mich vor euch verteidigen? Wir sind doch alles Christen. Auf einmal war Ruhe. Schaut, in diesem Buch Der Himmel, das ich letzte Woche vorgestellt habe, schreibt Andy Ralcon: Wenn wir die Freuden erkennen, die uns in Gottes Gegenwart erwarten, können wir jetzt auf kleinere Freuden verzichten. Wenn wir die Besitztümer erkennen, die uns im Himmel erwarten, geben wir freudig Besitztümer auf der Erde ab, um Schätze im Himmel zu sammeln. Wenn wir die Macht erkennen, die uns als Herrschern in Gottes Reich gegeben wird, eine Macht, mit der wir jetzt nicht umgehen können, die wir aber dann demütig und gütig ausüben werden, können wir hier auf die Jagd nach Macht verzichten. Auf den Himmel ausgerichtet zu sein, bedeutet im besten Sinne des Wortes, zielorientiert zu leben. Ich liebe diesen Satz. Ich will zielorientiert leben, mit der Perspektive Himmel. Es gibt ein ganz einfaches Rezept, wie du Himmel orientiert, zielorientiert leben kannst. In Matthäus Kapitel 6, Vers 21 sagt Jesus, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Mit anderen Worten, wenn du auf dieses Himmelskonto einzahlst, dort deinen Schatz sammelst, wird dein Herz hinterherkommen. Ganz automatisch. Ganz automatisch. Schaut, in der Aufgabe als Pastor, so im Gemeindealltag, muss ich ja immer wieder oder darf ich immer wieder Leute anfragen, ob sie irgendwo mitarbeiten möchten. Permanent, oder? Früher war das nicht so oft wie heute, jetzt ist das permanent, da rufe ich, ja, und könntest du und kannst du einen Kuchen backen oder würdest du da mitarbeiten und so weiter. Und am Anfang hatte ich enorm Probleme damit. Ganz ehrlich, ich hatte enorm Probleme damit. Warum? Weil ich dachte, Mensch, da kommt dieser Arbeiter nach Hause, ist müde, will erstmal nur ein Abendessen haben und ist froh, in Ruhe gelassen zu werden. Da ist der Schüler, der über beide Ohren im Prüfungsstress steckt, und da ist die Mutter, die mit ihren Kindern schon genug um die Ohren hat, und jetzt frage ich noch, ob sie mitarbeiten möchte. Und dann lese ich ein Buch über Jugendarbeit, Herzblut von Markus Kalb, und er schreibt ein Kapitel über Mitarbeitergewinnung. Und dann beschreibt er genau die Situation und ich blätter und lese das und sage, ja, genau so geht es mir auch. Und dann sagt er, Mitarbeiter anfragen, darf man das überhaupt? Ich so, ja, genau das ist meine Frage. Das nächste Wort ist in diesem Buch, unbedingt. Unbedingt. Und dann erklärt er, warum. Weil durch die Anfrage zur Mitarbeit jemandem die Möglichkeit geboten wird, Schätze im Himmel zu sammeln, sich einzubringen, mitzuarbeiten, zu investieren. Durch die Anfrage werden Lebensprioritäten neu überdacht. Ich habe jetzt schon zum dritten Mal und vierten Mal abgesagt. Warum muss ich eigentlich immer absagen? Womit verbringe ich eigentlich meine Zeit? Lebensprioritäten werden neu überdacht. Natürlich ist nicht nur das Gottes Reich Arbeit, was in der Gemeinde passiert, das will ich überhaupt nicht sagen. Aber durch dieses Nachfragen der Mitarbeit entsteht genau das, ein Überdenken der Lebensprioritäten. Und das ist gut. Und deswegen werde ich weiter fröhlich anfragen und fröhlich rumtelefonieren und Leute ansprechen, um sie zur Mitarbeit einzuladen, weil das eigentlich ein Privileg ist. Weil es falsch und sündig wäre, wenn ein Leiter so etwas nicht tut, wenn er Menschen die Möglichkeit verwehrt, sich einzubringen. Und der vierte und letzte Bereich, der enorm beeinflusst wird durch den Himmel und der hängt mit dem vorigen zusammen, das ist eine neue Motivation. Leben im Licht des Himmels birgt eine neue Motivation. 1. Korinther Kapitel 9, Vers 24 bis 26. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Leben im Licht des Himmels bewirkt eine neue Motivation, weil ich weiß, dass nichts unbelohnt bleibt. Weil ich weiß, dass eine Krone auf mich wartet. Weil ich weiß, dass dieser Schatz nicht verwelkt, verwest, von Motten zerfressen wird, sagt Jesus einmal, oder vom Rost. Dieser Schatz bleibt bestehen. Es gibt einen Ort, auf den ich zugehe. Das motiviert mich, das begeistert mich. Keine Entbehrung bleibt unbelohnt. Der Himmel wartet. Es lohnt sich, das Leben dafür einzusetzen. Es lohnt sich, dafür zu leben. Es lohnt sich, dafür zu sterben. Es lohnt sich, Opfer dafür zu bringen. Es lohnt sich, auf Annehmlichkeiten zu verzichten, um den Himmel zu gewinnen. Weil ich will, dass mein Schatz dort ist und dass mein Herz dort ist. Leben im Licht des Himmels hat Einfluss auf vier große Bereiche. Ich fasse es nur noch mein letztes Mal zusammen. Das erste ist Freude und Hoffnung. Freude und Hoffnung für ein Leben im Licht des Himmels. Das dritte ist ein neues Verhältnis und Verständnis zum Tod. Das dritte ist veränderte Prioritäten des Lebens. Und das vierte, eine neue Motivation. Diese Liste ist nicht vollständig. Und doch glaube ich, dass sie ganz, ganz große Bereiche unseres Lebens beeinflusst und mit hineinnimmt. Leben im Licht des Himmels. Ich möchte dich heute Morgen einladen, dein eigenes Leben zu überdenken und es neu auszurichten. Nicht, weil du musst, nicht, weil Gott es dir befiehlt, sondern weil es für Menschen, die mit dem Himmel rechnen, absolut logisch ist. Es ist logisch. Wenn der Himmel echt ist und wenn es den Himmel wirklich gibt, dann muss das an meinem und an deinem Leben zu sehen sein. Ich lebe für diesen Augenblick. Wenn ich hoffe, das wird so sein, dass ich meinen Kindern vorangehen kann in den Himmel, dass wenn sie irgendwann kommen, dann werden sie nicht mehr meine Kinder sein, die Beziehungen sind neu geordnet, aber dann werde ich sagen, Mia, hab ich's dir nicht gesagt? Guck es dir an, hab ich's dir nicht gesagt? Verrückt, oder? Aber genial, aber ich hab's dir gesagt, es hat sich gelohnt. Lena, es hat sich gelohnt. Schau mal, jetzt sind wir am Ziel. Habe ich es dir nicht gesagt? Kannst du dich an die vielen Geschichten erinnern am Bett? Zu Elli werde ich sagen, also ich hoffe es zumindest und ich bete dafür. Elli, ich habe es dir gesagt und jetzt siehst du das. Ich habe es dir gesagt, komm, wir entdecken zusammen den Himmel. Ich liebe diese Vorstellung, weil sie real ist. Lebst du im Licht des Himmels? Wenn nicht, dann darfst du heute damit beginnen. Ich lade dich dazu ein.